Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Schönen guten Tag.
Herzlich willkommen zu 2 Stunden Sonntagsfahrern. Willst du mitmachen? Ich bin nämlich kurz davor, eine Initiative für Mindestfreundlichkeit im Straßenverkehr zu gründen.
Wie müsste die denn aussehen? Wie qualifiziert man sich dafür?
Also Blinken ist Grundvoraussetzung und einfach besseres Benehmen im Straßenverkehr. Fällt dir das auch auf? Also werde ich einfach uralt und voll spießig oder sind wirklich alle rüpelhafter und rücksichtsloser? Drängelt mich neulich einer sowas von ab?
Wie? Hat er dich nicht gesehen?
Also sowas von.
Sowas, aber hat er dich nicht gesehen? Oder?
Doch, also sehenden Auges sowas von ab. Der nächste blinkt nicht, der dritte beschimpft einen, wenn man rechts vor links beachtet und so weiter und so weiter.
Tja.
Liegt's an mir? Sag jetzt nicht ja.
Ich kann ich mir nicht vorstellen.
Sonst darfst du nicht mitmachen.
Du bist so eine charmante Person, ja. Normalerweise müssten sich doch alle lächelnd vorlassen.
Nee, aber sag mal ehrlich, ist dir das auch aufgefallen?
Offen gestanden nicht. Also es liegt vielleicht daran, dass ich mal vorne bin. Und was hinter mir passiert, sehe ich nicht so genau. Der Rückspiegel ist ja nicht so groß.
Du bist nie vorne. Du bist immer hinten.
Ja, das glaubst du. Ja.
Initiative für Mindestfreundlichkeit. Ja.
Audienz beim Autopapst.
Der Autopapst hilft Ihnen ferndiagnostisch unter 0331 70 99 111, wenn Sie, keine Ahnung, Geräusche bei Ihrem Auto hören, irgendetwas Sie schon seit langem nervt, Sie aber nicht verstehen, warum das so ist, also sprich irgendetwas nicht rund läuft, wie zum Beispiel bei Matthias. Hallo Matthias.
Hallo.
Würden Sie meiner Initiative für Mindestfreundlichkeit im Straßenverkehr beitreten?
Ja, sicher.
Ist Ihnen das denn wenigstens auch aufgefallen, dass alle immer irgendwie rüpelhafter werden?
Nee.
Ja. Wahrscheinlich ist Matthias auch immer vorne, oder?
Wie vorne?
Na vorne, also so weit vorne, dass eben rund um uns herum gar nichts anderes sein kann, was unfreundlich wird.
Nee, ich weiß immer nicht. Also nicht hupen, schön defensiv und gut ist.
Ja, genau. Reicht eigentlich auch. Nicht hupen, genau.
Dennoch ist dabei irgendwie Ihr Auto kaputt gegangen, Matthias. Was hat
durch
es denn?
Durch Nichtbenutzung der Hupe.
Naja, kaputt kann man nicht sagen. Ich habe den jetzt seit 2 Jahren. Das ist ein Passat, 2007er Baujahr, Automatik. Und mir ist das eigentlich fast nie aufgefallen, außer 3, 4, 5 Mal in der ganzen Zeit gab es so eine Schrecksekunde, wo ich im Prinzip an eine Ampel rangefahren bin oder an ein Stauende und plötzlich wurde die Bremse so bretthart, dass man dann praktisch nur noch mit Körperkraft bremsen musste.
Mhm.
Ich habe immer gedacht, na gut, vielleicht war der Abstand zu kurz oder ich habe jetzt kurz gepennt oder was. Nun war ich in der Werkstatt und die sagten mir, Mensch, als Kinder, das geht ja gar nicht. Und jetzt kann ich das so ein bisschen reproduzieren. Wenn man bei niedrigen Drehzahlen 2, 3 Mal vorbremst und dann versucht, richtig zu bremsen, dann wird das Pedal hart.
Okay.
Das ist normalerweise nicht mein Bremsverhalten. Deswegen ist mir das wahrscheinlich so selten aufgefallen. Du sagst was von Vakuumpumpe.
Ja, genau. Ist das ein Diesel?
Ja.
Ja, okay. Und dann stimmt's wahrscheinlich sogar. Vakuumpumpe. Also der Diesel hat ja dadurch, dass er kein Drosselmotor ist, er hat ja keine Drosselklappe in dem Sinne, hat er auch kaum Unterdruck oder Minderdruck, wie man so schön sagt, der für den Bremskraftverstärker abgezweigt dann die Bremskraft vermindert für den Fahrer. Ja, also da ist ja so eine große Dose mit einer Membran, wo der Unterdruck niedriger ist als in der Umgebung und dadurch muss man nicht so doll drauf treten. Und wenn der Unterdruck nicht ausreicht, weil entweder die Membran defekt ist oder weil die Unterdruckpumpe nicht genügend zur Verfügung stellt, dann passiert genau das. Und ich würde jetzt mal mit einem Unterdruckmessgerät, also mit einem Druckmessgerät prüfen, wie der in verschiedenen Situationen sich verhält, der Druck, mit den Sollwerten vergleichen und wahrscheinlich wird die Unterdruckpumpe, so heißt die, erneuert werden müssen. Möglicherweise auch die Pumpe und der Bremskraftverstärker.
Ja, genau. So haben Sie
dass Matthias gerettet. Jetzt einfach so bremst, wie er immer bremst, wird nichts nützen, ne? Muss erneuert werden.
Naja,
bei Bremse, aua.
Die Schrecksekunde ist eben gefährlich und vor allen Dingen bei Bremsen hört der Spaß auf, Matthias. Da muss man eben investieren, denn das ist nicht nur für dich, sondern für alle anderen auch eine sehr große Gefahr.
Also.
Ja, soweit war ich eigentlich auch. Ich wollte bloß ausschließen, dass irgendwo ein Fühler kaputt ist oder so.
Nee. Das ist jetzt die Zweitmeinung und die deckt sich mit der ersten. Ja?
Schönen Sonntag.
Schönen Sonntag, tschüss.
Okay. Danke, ciao.
Tschüss, weiter geht's mit Thomas. Thomas.
Hallo.
Sind Sie auch dabei in meiner Initiative für Mindestfreundlichkeit im Straßenverkehr?
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Finden Sie denn, dass alle unfreundlicher und rüpelhafter geworden sind?
Naja, alle würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber manchmal kommt das schon vor.
Wir nähern uns, Andreas. Ja. Du merkst es. Thomas ist ganz vorne. Ja. Member number 2.
Der hofft wahrscheinlich, dass er mit auf dem Präsidiumsstuhl sitzen kann, gleich neben dir.
Thomas, was ist mit Ihrem Auto?
Also, ich habe ein Polo 1,4, Der ist Baujahr 2003 und der hat eine Klimatronic mit Klimaanlage. Ich weiß nicht, ob das immer in Kombination ist. Auf jeden Fall ist das bei dem so, wenn ich die jetzt einstelle auf, sagen wir mal, 21, 22 Grad, dann läuft die soweit einwandfrei und dann irgendwann kommt ein Punkt, wo quasi die Luft, also extrem heiß wird, die da rauskommt aus dem Gebläse. Mhm. Das ist also wirklich so, ja, gefühlt 26, 27 Grad.
Genau.
Wenn ich die dann, also die Lüftung ganz hoch stelle, dann ist das relativ schnell dann auch wieder weg.
Hat der Thomas schon eine Frage gestellt?
Ja.
Warum ist das so heiß?
Genau, er stellt ja 22 Grad ein und möchte gerne nicht 26 Grad haben.
Dann antworte doch jetzt
richtig,
mal.
Genau.
So, und die Ursache...
Frage ist halt jetzt, ist das normal oder...
Nee, eben nicht. Ist nicht normalerweise ist die, also wenigstens annähernd die vorgewählte Temperatur, auch die, die da aus den Ausströmern rauskommt. Wenn das nicht der Fall ist und sich so darstellt, wie du gerade geschildert hast, vermute ich, dass die Steuerung der Klimaanlage, also der eigentlichen Kältemaschine, wenn man so will, dass die durcheinander kommt durch einen Mangel an Kühlmittel.
Das Ganze ist auch, wenn die Klimaanlage aus ist.
Okay.
Also wenn wenn die Klimaanlage aus ist, habe ich das auch.
Ja, okay, dann nehme ich alles zurück. Dann nicht Kältemaschine, sondern dann das automatische Duo-Ventil, was die Warmwasserzufuhr regelt. Das kann auch eine Macke haben. Da gibt es so einen Taktschalter, der macht auf zu und je höher die Temperatur ist, desto öfter ist es auf und umgekehrt. Und wenn das nicht stimmt, wenn das nicht funktioniert, entweder das Ventil selber oder der Steuersensor vorher, der die Signale dazu gibt, das müsste man aber mit Hilfe einer Fehlerspeicherauslesung, kann es kaum noch sagen, herausfinden, Thomas, welches der beiden Teile es ist und dann entsprechend reparieren.
Schönen Sonntag noch.
Ist das eine teure Sache beim Schrauber, mein Vertrauen?
Hängt von der Ersatzteilquelle ab. Man kann es gebraucht kaufen, man kann es neu kaufen, wird dann teurer.
Alles klar.
Adios.
Super, danke.
Tschüss. Das Duo-Ventil. Toll.
Ja, denn die haben inzwischen auch schon links und rechts unterschiedlich geregelte Temperaturen. Wenn du bei mir im Beifahrersitz sitzt, dann ist dir doch bestimmt viel kälter als mir auf dem Fahrersitz, oder? Oder mir ist vielleicht kälter.
Wir sind auch sowas wie ein Duo-Ventil, oder? Also auf zwei Wegen findet hier Meinung und Kompetenz ihren Ausgang.
Auf zwei Wegen.
Toll. Ja. Duo. Waghalsige Rennen, aufgepimpte Autos, rasantes Reifenquietschen. Lassen Sie jetzt mal diese Kulisse vor Ihrem inneren Auge erscheinen. Rennsport, Formel 1 und Co. Nur, dass die Autos Mini sind und der Fahrer nicht drin sitzt, sondern am Rand steht und die Fernsteuerung gekonnt bedient. Minicar-Rennen funktioniert wie bei den Großen. Die Autos sind getuned und optimiert wie bei den erwachsenen Rennstellen. Und das Ganze wird ernst genommen wie bei den Großen. Ist richtiger Rennsport. Einer der wenigen ernstzunehmenden Modellautovereine in Brandenburg sind die Burning Wheels in Blankenfelde und die Mitglieder sind eigentlich, ja genau, wie man sich das so denkt, alle männlich. Aber jetzt kommen wir zu Marina Falk, die ist nämlich seit 2 Jahren auch dabei, eine der ganz wenigen Gentlewomen unter den Mini-Drivern.
Genau, bei uns jetzt hier bei den Sonntagsfahrern am Telefon Marina Falk. Schönen guten Tag erstmal.
Ja, hallo.
Was reizt Sie denn als Frau an den Mini-Autos? Als Mädchen, haben Sie da schon mit Autos gespielt?
Ja, also ich habe selten mit Puppen gespielt, das stimmt. Ich habe meistens mit Autos gespielt und mit meinem Papa schon an Autos rumgeschraubt. Und das fasziniert mich auch an den kleinen Autos, dass man da auch schrauben kann und das Auto so optimieren kann, dass es jeder Strecke passend gemacht wird.
Wie groß sind die eigentlich und was ist der Unterschied, wir haben jetzt gerade über Spielen geredet, zwischen eben so ferngesteuerten Spielzeugautos und euren ja echt Rennsport-Minicars?
Ja, also die Autos, die haben die Größe 1:10. Und der Unterschied ist der, dass die Autos wesentlich schneller sind. Also wir erreichen Geschwindigkeiten bei meinem Auto bis zu 50, 60. Es gibt auch natürlich auch noch schnellere, die fahren dann 120. Und die Verbrennerautos fahren schon bis 150 und 180 Stundenkilometer.
Wenn man die jetzt gegen echte Autos antreten lässt, habe ich letztens mal im Fernsehen gesehen, dann haben die gar keine Chance, oder?
Die echten Autos haben sicherlich im ersten Moment keine Chance, nein.
Oder wenn sie rüberfahren.
Genau, dann sind sie platt. Genau.
Und es gibt eben auch richtig Formelrennen und so weiter, wie bei den Großen. Und Sie, ein Familienrennstall. Papa schraubt, Sohn fährt auch und Sie dann eben auch. Wie ist so zwischen Ihrem Sohn und Ihnen das Könnerverhältnis? Also wer ist besser?
Ja, natürlich mein Sohn. Also ich habe da gar keine Chance gegen ihn. Er hat das Feeling im Blut wahrscheinlich vom Papa geerbt und ich fahre dann immer hinten dran. Und wir fahren auch in verschiedene Klassen, sodass wir uns gar nicht in die Quere kommen.
Wer fährt denn länger, Mama oder Sohn?
Der Sohn fährt schon 4 Jahre und er ist auch schon bei deutschen und Europameisterschaften sowohl bei Elektroautos als auch bei Verbrennerautos gewesen.
Auf jeden Fall sind Sie gut zu erkennen, nicht nur, weil Sie tatsächlich eine der wenigen Frauen dabei sind, sondern auch, weil Ihr Auto rosa ist.
Genau, mein Auto ist rosa und hat keine Racing-Aufkleber. Bei meinem Auto sind Blümchen und Kätzchen und Schmetterlinge drauf. Und eigentlich egal, wo ich mit diesem Auto auftrete, die wissen, da kommt die Marina.
Und dann flüchten die alle oder was? Ich meine, wie wird man da aufgenommen als eine der wenigen Frauen und dann noch mit einem Blümchenauto in rosa?
Ja, also flüchten tut keiner. Die freuen sich alle und die helfen mir auch alle irgendwo, wo ich jetzt Hilfe brauche. Und ich werde super toll aufgenommen. Und allgemein ist es so auch in dem Sport, dass die Leute freundlich miteinander umgehen. Also im größten Teil hilft jeder jedem und es ist super tolles Zusammenspielen ist es ja nicht, aber Zusammenarbeiten.
Sind die Blümchenaufkleber denn Platzhalter für Sponsoringaufkleber? Oder anders gefragt, gibt es überhaupt Sponsoring im Modellrennsport?
Es gibt wenig Sponsoring. Es gibt sicherlich von den Mitgliedern aus ein paar Sachen, die gesponsert werden. Aber bei uns ist halt gerade ein ganz großes Problem. Wir haben ja die Strecke in Blankenfelde, eine Asphaltstrecke draußen und eine Teppichstrecke drinne. Und diese Teppichstrecke ist natürlich nach 5 Jahren schon ziemlich abgenutzt. Und wir suchen händeringend irgendjemanden, der uns vielleicht mit ein bisschen finanzieller Unterstützung da unter die Arme greifen kann, weil die Mitglieder das alles nicht sponsoren können.
Wie oft trainieren Sie das denn dann und was überhaupt trainiert man? Ich meine, es ist ja bleibt ein ferngesteuertes Auto.
Ja, also wir trainieren mindestens einmal die Woche im Winter und im Sommer kommt dann noch mal ein zweiter Tag dazu. Das geht dann von 17 Uhr los mit den Jugendlichen und Kindern bis um 21 Uhr. Und das wird trainiert, wenn man zum Beispiel jetzt an der Lenkung was einstellen möchte. Dann fährt man eine Kurve 30 Mal hintereinander, um zu gucken, wie genau muss ich die Lenkung einstellen und in welche Richtung muss ich was drehen, damit ich dann das Optimale für diese Kurve rausholen kann.
Was wäre so Ihr Aufruf für weitere Frauen im Modell-Mini-Rennsport? Oder wollen Sie gar keine anderen, weil dann hätten Sie ja kein Alleinstellungsmerkmal mehr?
Nein, natürlich nicht. Also wir haben ja so ein bisschen auch schon ein paar Frauen, die jetzt so Interesse zeigen. Und ich rufe alle Frauen auf, die überhaupt Lust haben, am Rennsport teilzunehmen und die Lust haben, sich mit anderen auseinanderzusetzen und ihre Meinung dazu zu äußern und die halt auch ganz viel Lust daran haben, mit anderen Vereinsmitgliedern Kontakt zu haben, weil es ist ja nicht nur das Fahren an sich, sondern es gehört natürlich die Pflege der Strecke dazu, es gehört das Diskutieren, wie stellt wer sein Auto ein und das macht Spaß, ja.
Marina Falk, Mini-Rennen Fahrerin in einem rosafarbenen Formelwagen. Die Burning Wheels ist ihr Verein in Blankenfelde. Und Sie haben es gehört, jeder ist herzlich willkommen, sich das mal anzugucken. Der Nachwuchs trainiert zum Beispiel immer mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr. Zu finden im Natursportpark in Blankenfelde, die Rennstrecken der Burning Wheels. Und bedanken uns sehr herzlich. Einen schönen Sonntag noch.
Ja, danke gleichfalls.
Viel Erfolg. Tschüss, tschüss. Marina.
Audienz beim Autopapst.
Bei deinen Autos alles in Ordnung?
Naja, nein, nicht so richtig. Also ich habe jetzt gerade, letztens habe ich mir wieder einen anderen Beifahrersitz eingebaut. Leder, Patricia, riecht einfach besser als der alte Hundesitz, der da vorher drin war. Und da passt jetzt die Sitzbelegungserkennung nicht mehr mit dem Auto überein. Furchtbar.
Aber tatsächlich wäre es doch auch ein Zustand äußerster Verzweiflung, wenn du wirklich mal an dem Punkt sein solltest, dass es nichts mehr zu tun gibt bei deinen Autos.
Ja, kommt nicht.
Nee, ne? Nee. Und sonst hätten wir ja auch noch hier diverse Radio 1-Hörer mit Problemen. Zum Beispiel Ronald.
Ja, hallo.
Ja, genau.
Was denn für ein Problem?
Ich habe einen Skoda Octavia, Baujahr 2003. Mhm. Und da wurde vor einem halben Jahr die Lambda-Sonde ausgewechselt. Mhm. Jetzt erscheint wieder dieses Zeichen Motorelektrik-Defekt. Mhm. Und es wurde schon wieder festgestellt, dass es wieder die Lambda-Sonde ist. Mhm. Das ist mir jetzt ein bisschen rätselhaft. Könnte das daran liegen, dass ich seit ungefähr 2 Jahren einen hohen Ölverbrauch habe, dass das irgendwie die Sonde deswegen anschlägt?
Das wird wahrscheinlich nicht die Lambda-Sonde sein, denn die, der ist es relativ egal, was da an für Abgasqualität durchkommt. Die detektiert dir nur den Restsauerstoffgehalt. Es wird wahrscheinlich, der hohe Ölverbrauch wird wahrscheinlich viel eher den Luftmassenmesser zugesetzt haben, der am Ansaugtrakt liegt.
Wie heißt das Teil?
Luftmassenmesser.
Luftmassenmesser.
Ja, und das ist quasi die andere Seite der Lambda-Sonde. Auf der einen Seite wird ja detektiert, was kommt denn rein, und die Lambda-Sonde, die detektiert ja bloß, was rausgeht an Abgas. Aha. Und da diese Lampe ja nicht sagt, warum sie angeht, da gibt es 2144 verschiedene Ursachen, denkbare, theoretische, tippe ich jetzt nach deiner Erzählung auf den Luftmassenmesser. Aber viel genauer kann es natürlich die Werkstatt machen, die den Fehlerspeicher ausliest und den Code entsprechend zuordnet.
Ronald.
Darauf würde ich mich verlassen. Ja, ich wünsche viel Erfolg.
Ja. Dankeschön.
Tschüss. Tschüss. Sag mal 10-mal Luftmassenmesser bitte hintereinander.
LMM. Ja, steht auch in jeder Rechnung drauf, ist einfach kürzer.
Also LMN klingt wie LMAA.
Sollte es auch bedeuten. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich meinte.
Hallo Matthias.
Matthias?
Ja, bitte.
Ja.
Renault Megane, 2007er Baujahr, 1,5er Diesel. Da kommt in Abständen Einspritzung überprüfen und das Werkstattzeichen. Vorher ist kurz so ein Dieselgeruch aus der Lüftung. Aber Fehler, Speicher auslesen, bringt nichts.
Bringt nichts. Ich tippe mal auf die, wie sagt man dazu, die Rekonditionierungsroutine, also den Rußpartikelfilter-Freibrennmoment.
Ja.
Ja, das wird das sein. Wahrscheinlich funktioniert es aus irgendeinem Grund nicht. Wenn man jetzt die Differenzdruckmessung mal macht, da gibt es ja 2 Sensoren, eins vor dem Filter, eins hinterm Filter. Wahrscheinlich ist der die Ursache dafür, dass die Lampe angeht und diese Pilot- oder Zusatzeinspritzung an Dieselkraftstoff, die du auch kurz riechst, die reicht offenbar nicht aus, um die Abgastemperatur so weit zu erhöhen, dass der Filter sich wieder frei brennt. Warum das so ist, weiß ich nicht.
Matthias, Sie haben das alles verinnerlicht.
Ja, das ist leider also keine schöne Sache. Also ich wäre froh, wenn ich dieses Problem nicht hätte.
Lach da nochmal gemein hinten dran.
Was wirklich, was
Matthias, wir lassen Sie mit Ihrem Elend alleine.
Na gut.
Tschüss. Die Rekonditionierungsroutine. Hoppla.
Ja, na toll. Die Rußpartikelfilter verstopfen.
Ja, übertrag das mal auf den Menschen. Was wäre das da?
Das wäre, na sagen wir mal, du hast sehr viel Schokolade gegessen und die natürlicherweise vorhandene Peristaltik kommt so ein bisschen ins Stocken.
Ja.
Da nimmt man dann ein Löffelchen Baldrian ein.
Ach, das hat Verstopfung, das Auto,
so
ganz einfach
genau.
Von Matthias. Und muss mal pupsen.
Ja.
Das war das mit dem Ausblasen.
Ja, durchblasen. Ja,
richtig. Hallo Dirk.
Hallo, schönen guten Tag euch beiden.
Was hat denn Ihr Auto? Halsweh oder Gelenkschmerzen?
Nee, es will nicht so richtig lenken. Also es ist ein Volkswagen Touareg 3 Liter mit Schaltgetriebe und ich fahre auf der Autobahn und alles funktioniert wunderbar. Und dann möchte ich plötzlich von der Autobahn runterfahren. An der Autobahnausfahrt merke ich dann, dass die Lenkung nicht mehr funktioniert und das Lenkrad eigentlich fast gar nicht mehr zu bewegen ist. Und dann trete ich auf die Kupplung, gebe einmal Vollgas und dann funktioniert die Lenkung wieder.
Ja, okay.
Das klingt ja schrecklich.
Ja, natürlich.
Ja, ist auch. Ja. Und auch sehr erschreckend dann und wann mal.
Genau. Ich würde mich mal beschäftigen mit der Servolenkung. Der hat ja eine richtig fette Servolenkung. Ich glaube, der hat auch noch eine hydraulische Servolenkung.
Das ist eine hydraulische Servolenkung, auch mit so einer geschwindigkeitsabhängigen
Steuerung. Genau.
Abhängigen Steuerung.
Genau. Und die wird wahrscheinlich auch die Ursache des Ganzen sein. Auf der Autobahn fährt man ja ein bisschen schneller. Da ist dann die Servounterstützung geringer, damit man eben nicht so hektisch hin und her hopst da mit auf seiner Fahrspur. Und wenn die Geschwindigkeit wieder runtergeht, runtergedrosselt wird, über die Bremse oder indem man Gas wegnimmt, müsste die Servounterstützung höher werden. Und das tut sie nicht. Ich vermute
also
mal,
dass... das Lenkrad ist eigentlich fest.
Ja, genau, die Servounterstützung reicht. Man hat den Eindruck, es ist fest. Ja, wenn die jetzt richtig pumpen würde, die Servolenkung, was sie aber elektronisch gesteuert offenbar nicht tut, dann würde es ganz leicht gehen.
Genau.
Und warum das nicht ist, kann leider auch in diesem Falle wieder nur eine Befragung des Fehlerspeichers ergeben. Da wird wahrscheinlich in irgendeiner dieser Komfortfunktionen was nicht funktionieren und deswegen bleibt die Servounterstützung so gering, als ob man schnell fährt. Aha. Mach's schnell. Geh schnell zu einem geeigneten Auslesepunkt, denn da würde ich bei Lenkungsfragen genau wie bei Bremsen nicht lange zögern.
Dirk.
Ja.
Schönen Sonntag.
Euch auch noch. Dankeschön.
Tschüss. Mensch. Das war ja wieder wie eine Vorlesung.
Ja, aber Patricia, diese Elektronik-Gimmicks, die können einem doch wirklich graue Haare machen, oder?
Ja, ich fahre ja analog, du weißt.
Ja, rein analog.
Rein analog geht gut.
Ja, und die funktioniert doch ganz gut, oder? Die Servolenkung
bei dir. Die Servolenkung ist halt immer nur, wenn Eis ist.
Ja, ach so.
Radio 1, die Sonntagsfahrer-News.
Und los geht's mit einem Veranstaltungshinweis für heute. Motorrad- und Rollertest-Event gastiert in Berlin. Noch bis heute 16 Uhr können Zweiradliebhaber über 130 zugelassene Motorräder kostenlos einfach mal Probe fahren. Die Viva la Moped, die größte Probefahraktion der Welt, sagen die Veranstalter zumindest, auf dem Flughafen Tempelhof. In 10er Gruppen geht's dann unter Anleitung von Instruktoren raus in die Berliner Stadtlandschaft. Und unter den Testbikes sind Tourenmotorräder, Cruiser, Classic-Bikes und zum Beispiel auch eine absolute Neuheit. Die wassergekühlte BMW R1 200 GS. Wassergekühlt? Gut?
Das ist ein Druckfehler, Patricia. R1200 GS. Ja.
Diese Zahlen interessieren doch eh keinen, ja, oder?
Nur zur Verdeutlichung. Und wassergekühlt ist natürlich bei Motorrädern inzwischen auch aus Geräusch-Emissionsgründen fast schon Must, weil luftgekühlte Motorräder natürlich einen deutlichen Nachteil haben, was die Emissionen betrifft. Und deswegen werden die wahrscheinlich hier in Spandau jetzt inzwischen auch wassergekühlte Bomber anbieten.
Mysteriöse Geisterfahrt. Auto startet ohne Fahrer. Ein Auto steht allein und ohne Fahrer. Plötzlich startet der Motor, wahrscheinlich durch einen Kurzschluss, ganz von allein und das Auto fährt los. So passiert in Essen. Mit leichten Linksdreil ist dann bei der Geisterfahrt direkt ein anderes Fahrzeug angefahren worden, gerät in Brand, stoppt vor einer Hauswand, wo es die Feuerwehr löscht. Bislang ist noch unklar, wie sich das Auto selbst starten konnte, weshalb der Motor ohne Zündschlüssel ansprang, soll jetzt ein Sachverständiger klären. Da können ja, und in diesem Fall sind da ja Folgekosten entstanden. Andreas, du bist ja unser Sachverständiger. Müssen wir jetzt Angst haben, dass das bei uns auch passiert? So mysteriöse Selbststarts und Geisterfahrten?
Nee, glaube ich nicht. Also statistisch sind die super, super selten. Es kommt vor. Es kommt in der Tat vor. Ich habe im Laufe meines Autofahrerlebens davon schon zwei oder dreimal gehört. Allerdings werden die dann natürlich auch publik gemacht und kommuniziert. Es könnte zum Beispiel sein, ein Kurzschluss in der Verkabelung, ein Marderbiss. Dann gibt es ja Leute, die bauen sich einen Fernstart per Funk ein. Ja, also da drückst du auf den Knopf und dann springt der Motor schon an, während du noch aus dem Haus gehst. Wer sowas braucht, ist technisch jedenfalls möglich. Und vielleicht war es ja so ein Auto und der hat irgendeinen Impuls gekriegt oder einer ist aus Versehen eben an den Knopf gekommen und dann sprang der Motor an und wenn da ein Gang drin ist, dann fährt er eben auch los. Also, glaube ich, statistisch irrelevant.
Lasche Kontrollen in Umweltzonen, das kritisiert eine Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe, kurz DUH. Viele Städte und Kommunen haben die Zone gegen Feinstaub ja eingeführt. Kontrolliert, ob man mit der richtigen Plakette bzw. dem erlaubten Fahrzeug unterwegs ist, wird aber vielerorts kaum bis gar nicht. Insgesamt untersuchte die DUH den Verkehr in 55 Städten. Besonders schlecht schneiden in Sachen Plakettenkontrolle Bonn, Köln und Tübingen ab. Gute Noten gab es hingegen für Bremen, Städte in Hessen, Sachsen und auch für Berlin. Der DUH kündigt nun Klagen gegen die Städte an und um schärfere Kontrollen durchzusetzen. Ist das der richtige Weg? Was sagst du als alter Freund der Umweltzone?
Also wenn ich DUH wäre, Deutsche Umwelthilfe, würde ich es wahrscheinlich auch so machen. Eine bessere PR kann man gar nicht haben. Die Länder, Städte und Kommunen, die da angegriffen werden, dass sie die Umweltzone nicht richtig kontrollieren, die sind wahrscheinlich aber auch nur, sagen wir mal, geschäftlich unterwegs. Sie gucken, wie viel haben wir denn, wie viele Autos, wie viele haben davon eine grüne Plakette, damit die Zulassung für die Umweltzone und wie viel kann man theoretisch einnehmen, wenn man da kontrolliert. Und das wird sich wahrscheinlich in vielen Gemeinden einfach nicht lohnen und deswegen lässt man's.
Elektroautos schneller und billiger laden. Das soll funktionieren, wenn der Strom statt durch ein Ladegerät durch einen besonderen Elektromotor zu den Batterien fließt. Das meinen zumindest schwedische Forscher, die nach einem Weg suchten, E-Autos leichter zu machen und nach Berechnungen darauf kamen, dass man auf die Ladeelektronik im Auto verzichten könne. Der Strom kann stattdessen nun auch durch den E-Motor und dessen Elektronik zu den Batterien geleitet werden. Dafür müsste allerdings der Motor umkonstruiert werden und die Elektronik mit einem Schalter versehen, der zwischen Fahren und Laden hin und her schalten kann, statt 8 Stunden dann in 2 Stunden wieder aufgeladen. Ich habe das Gefühl, man kriegt unglaublich viel schwer zu verstehende Sachen in Sachen E-Autos zu hören, die alle eigentlich irgendwie alles besser machen sollen. Mir scheint es verzweifelt.
Finde ich nicht. Das ist einfach die ganz normale technische Evolution. Wenn man in der Frühzeit des Verbrennungsmotors ähnliche Meldungen gehabt hätte, hätte man die möglicherweise genauso verständnislos kommentiert. Auf jeden Fall gibt es auch da Fortschritte und alles, was die Ladezeiten verkürzt, tut der E-Mobilität gut, wenn man sie denn unbedingt in Anspruch nehmen möchte.
Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Eigentlich träumte unsere heutige Mitfahrerin als Jugendliche davon, Tierärztin zu werden, weil man aber Anfang der 90er was Vernünftiges, BWL oder so, machte, machte sie das. Eine Banklehre und ein BWL-Studium, um dann doch im Fernsehen zu landen. Mit Tieren hat sie heute nur noch sprichwörtlich zu tun, denn unter den allabendlichen Wetterfröschen, Wetterprognostikern und Vorhersagern ist sie die Prinzessin. Seit über 10 Jahren präsentiert sie in der ARD das Wetter von morgen Claudia Kleinert. Und in puncto Auto ist sie so gar nicht Prinzessin, sondern hat, als sie mal einem Freund eine Beule ins Auto fuhr, diese Beule selbst rausgeklopft, abgeschmürgelt und alles wieder schick gemacht. Wir begrüßen recht herzlich Claudia Kleinert in der Sonntagsfahrer-Mitfahrzentrale.
Hallo, freut mich dabei zu sein. Hallo.
Sie waren 18, als das mit der Beule passierte. Wieso konnten Sie das denn dann selber reparieren?
Na, weil ich früher auch mit Surfbretter gebaut habe und ausgebessert habe. Und das tat mir dann so leid, weil wir sind mit 2 Autos hintereinander gefahren und ich fuhr immer halt voll hinten drauf und dachte so, nein, wie dämlich kann man nur sein. Und dann hat er gesagt, er repariert das jetzt selbst. Und dann habe ich gesagt, dann helfe ich, ja, wie du hilfst. Ja, und dann habe ich das halt mitgemacht, so wie ich es bei meinem Vater auch mal gesehen und gelernt habe. Und das macht sogar Spaß. Also ich handwerkle sogar sehr gerne.
Aber mit dem GFK-Zeug da aus dem Surfbrettbau, das war doch bestimmt auch nicht so ganz einfach zu verarbeiten, oder?
Nee, das ist ja so eine harzige Paste und man beult das ja aus und damit das wirklich eben wird, haut man die noch drauf und verreibt die und schmirgelt die nachher glatt. Und zu sehen, wie man so eine Beule wieder rausbekommt und dieses Blech dann wieder ganz glatt ist, das ist irre.
Aber Ihr Vater hat da ja auch tatsächlich Wert drauf gelegt, dass die Claudia nicht so ein Mädchen wird, sondern genau. Auch Ahnung von Technik hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin so schon recht interessiert dran, wie geht das? Also immer zu fragen, wie, wieso? Und er fand es dann toll, als ich einen Führerschein hatte, dass ich ein bisschen Interesse habe und dass er jetzt jemandem was beibringen kann und dass seine Tochter nicht irgendwann mal auf der Autobahn steht, so Minirock, hohe Schuhe, ich habe 2 linke Hände, ich kann nicht, ich bin nur süß oder so, sondern sagte, so, wenn hier irgendwas passiert, wenn das so und so klackert, dann passiert das und das. Und man muss ja diese technischen Hintergründe wissen, um überhaupt nach irgendwas gucken zu können. Also heute ist das utopisch, aber damals bei meinen ersten Autos schon.
Das heißt also, heute können Sie es nicht mehr?
Na, bei dieser ganzen Elektronik, nee, da blinkt irgendein Lämpchen und sagt, das ist kaputt und dann machen sie Motorhaube auf und sehen, bald, nichts mehr.
Führerschein normal mit 18, gab es da irgendwelche Vorkommnisse?
Ja doch, ich glaube, bei meiner Fahrprüfung war es so, dass ich rückwärts fahren musste oder drehen musste und wir fuhren dann weiter und ich hatte bestanden und dann meinte der Fahrlehrer, sagen Sie, haben Sie eigentlich den Laternenfall gesehen, der hinter Ihnen war? Meinte ich, welcher Laternenfall? Sagte, okay, ich dachte schon, boah, ist die genau 3 Zentimeter bis an den Laternenfall gedreht und dann weitergefahren. Ich so, die habe ich nicht gesehen. Das war echt Glück.
Das erste Auto war dann VW Jetta, hat 300 Mark gekostet, auf einem Automarkt gekauft, noch mit Gastank, knallrot. Mhm. War das so eine erste Liebe auch oder eher so ein erster Fluch?
Oh, der war so hässlich. Der hatte einen schwarzen Spoiler hinten. Und das war so ein richtiges, aufgemotztes, keine Ahnung was für Auto. Also das war nicht stolz, das war fahrbarer Untersatz. Es war stolz, weil ich habe mir den selber verdient, neben der Schule immer wieder gejobbt und ein bisschen gearbeitet. Und dann durfte man, das war Freiheit, das erste Mal im eigenen Auto sitzen, nachdem man den Führerschein hatte. Aber der war alles andere als schön, definitiv.
Und was hat Patricia da eben gesagt mit dem Gastank? Fuhr der mit Gas?
Nein, der hatte noch so ein, der war glaube ich aus Holland ursprünglich. Und in Holland hatte man ganz oft noch Fahrzeuge mit so einem Gastank hinten. Also ich durfte auch nicht in diese Parkhäuser fahren. In dem Gastank war kein Gas mehr drin und die Anlage war auch ausgeschaltet. Aber den auszubauen wäre halt jetzt viel zu teuer gewesen. Also habe ich ihn drin gelassen und bin mit ganz normal Benzin damit gefahren.
Danach hatten Sie dann 4 weitere Autos, die alle gefahren wurden, bis sie kaputt ging. Spricht das jetzt gegen Ihre Fahrkünste oder für Ihre Liebe zum jeweiligen Auto?
Für die Liebe und das Sparsame. Also diese Autos waren halt meistens sehr alt und sehr preiswert gekauft und die hielten dann halt auch nicht mehr wahnsinnig lange durch. Und wenn Sie dann so ein Auto für 300-400 Mark kaufen und dann ist eine Reparatur für 180 fällig, dann überlegen Sie sich, mache ich das wirklich oder kaufe ich mir lieber ein neues? Das waren so die, dass ich wirklich so lange gefahren bin, bis sie auseinanderfielen, weil ich zu der Zeit noch studiert habe und alles, da hatte ich gar nicht das Geld dafür.
Stichwort alt, heute haben Sie auch ein altes Auto von 1971, also richtig alt, einen schönen SL, einen 350er. Fällt der auch auseinander?
Nee, überhaupt nicht. Da gehe ich auch mal hin und spreche mit ihm und streichle ihn und sage, ich kümmere mich jetzt bald wieder mehr um dich und jetzt kommt der Sommer, dann darfst du auch wieder raus. Nee, der ist, da ist, das ist wirklich so ein Herzblutauto.
Das ist aber auch doch so eins, Andreas, wo man drüber sagt, das ist so ein Puppenfängerauto. Haben eigentlich Männer auf der Suche nach Mädchen, merken Sie sowas? Also steigen auch ungefragt Männer zu Ihnen ins Auto, weil das Auto einfach so toll ist und Sie eben ja auch?
Nö, das, danke, aber ich glaube, die lächeln eher dann von der Seite so verstehend, weil es so schön ist, dieses Auto. Also es gibt so Autos, die sind rassig, es gibt Autos, die sind sportlich, es gibt Autos, die sind angeberisch, aber dieses Auto ist einfach nur schön. Das ist so, so da hat man so nichts, wo man sagen kann, boah, wie hässlich oder wie blöd oder wie kann man sowas fahren. Ich glaube auch nicht, das ist ein Puppenfängerauto, das ist vielleicht eher so ein...
Heißt so, oder Andreas?
Nee, ich hab meine Frau in einem roten 350 SL kennengelernt.
Ehrlich jetzt?
Ja.
Oh.
Auch ein 71er,
okay,
übrigens.
Das hilft's ja noch, ich muss es vielleicht mal öfter fahren jetzt.
Aber vorher müssen Sie noch in den Mitfahrercheck. 5 Sätze, die wir beginnen und die Sie vervollständigen müssen.
Ja, der erste, wenn ich nochmal wählen könnte, wäre mein Autotraumberuf...
Porsche Rennfahrer, Testfahrerin.
Auf meinem Führerscheinbild sehe ich aus wie?
17.
In meinem 350 SL liegen rum?
Im Moment gar nichts ausnahmsweise. In meinem Auto, anderen Auto dafür umso mehr.
Richtig doof an anderen Verkehrsteilnehmern finde ich?
Immer in der Mitte zu fahren, wenn rechts frei ist.
Das Wetter nächste Woche wird?
Schön.
Claudia Kleinert. ARD Wettermoderatorin, Autofanin und was liegt im anderen Auto alles rum?
Oh, 3 Flaschen Wasser, Unterlagen, Haarbürste, 3 Lippenstifte, Handcreme, iPod, Müll, Kaffeebecher.
Okay, ich sehe schon.
Herzlichen Dank, ab zum Aufräumen, das Wetter ist schön.
Genau.
Schönen
Sonntag.
Tschüss. Schönen Sonntag, tschüss.
Wir kommen zum Lamborghini. Auch das ist doch, man könnte sagen, so ein Puppenfängerauto, oder?
Ja, also aber auf einem, natürlich auf einem ganz anderen Niveau als so ein simpler SL.
Wie nennt man das dann eigentlich, wenn es eine Frau fährt? Pupperfänger? Was ist das männliche? Wie die männliche Puppe?
Mal dann würde man vielleicht sagen neutral, Attention Getter, nicht? Also das ist ein Auto, auf dem man ein Hingucker eben.
Attention Getter.
Ja.
Und natürlich auch wirklich nur Lamborghini, nicht hier Lamborghini wie Latte Macchiato und Prosecco, naja, und so.
Als ich noch Autoquartett gespielt habe, wusste ich es nicht besser, aber es ist leider so. Es ist wie beim Kamangia, nicht? Da heißt ja auch nicht Gia, sondern Gia.
Ja, und hier ist ein Appresso.
Der Fahrzeugbrief. Ferruccio Lamborghini ist sauer. Mit Traktoren und Klimaanlagen ist der Industrielle im Nachkriegsitalien reich geworden. Und als Belohnung hat er sich einen Ferrari gegönnt. Doch mit dem ist Lamborghini alles andere als zufrieden. Er fährt zu Firmenchef Enzo Ferrari und erzählt ihm, was ihn alles stört. Peter Wolf vom Lamborghini Classic Club Germany.
Er hat geschildert, dass der Enzo Ferrari ganz ruhig sitzen geblieben ist und hat zu ihm gesagt, lass du mich meine Autos bauen und bau du deine Traktoren. Ferruccio Lamborghini hat gesagt, er ist aufgestanden, hat die Tür zugedroschen und wusste ab dem Moment, er wird eigene Autos bauen und er baut Autos, die besser sind, immer einen Tick schneller und von der Form her und von der Technik immer, immer besser als Ferrari.
Lamborghinis Erstling soll den Namen Miura tragen und er soll Ferraris Produkte buchstäblich alt aussehen lassen. So holt sich Lamborghini die besten italienischen Konstrukteure heran. Sie zeichnen ihm ein Auto so radikal, wie es bis dahin noch niemand gesehen hat. Kurz, geschwungen und breit, mit Schlafaugen und nur wenig mehr als einen Meter hoch. Doch noch viel mehr als die Formen beeindruckt die Zuschauer das, was passiert, wenn der Motor gestartet wird.
Man nennt diese Motoren auch die Trompeten von Jericho, weil der Motor sowohl tief kollt als auch, wenn in die oberen Regionen 7.000, 7.500 Umdrehungen, dann ist es ein richtiges, es ist ein traumhafter, unvergleichlicher Klang. Er ist sehr, sehr schnell. Lamborghini hat immer ganz extreme Leistungssportwagen gebaut mit extremen Formen. Man liebt die Autos oder man hasst sie.
Lamborghinis Rache an Ferrari hat funktioniert. In den 60ern kann kaum ein anderer Wagen dem Miura das Wasser reichen. Und mit seinem 12-Zylinder-Motor hinter dem Fahrersitz wird er zum Prototyp moderner Supersportwagen. Aus dem Stand hat es Lamborghini in die Oberliga der Autobauer geschafft. Allerdings fließt alles, was er verdient, in die Weiterentwicklung seiner Produkte. Schon nach wenigen Jahren muss Lamborghini deshalb die Mehrheit an seiner Firma abgeben. Heute gehört der Hersteller zu Audi. Doch Supersportwagen nach dem Vorbild des Miura, die baut Lamborghini bis heute.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief. Kessler gegen den Rest der Welt.
Hey yo, da sind wir wieder. Andreas mit seiner einzigartigen Gabe, ein Auto am Geräusch des anspringenden Motors zu erkennen. Gehst du eigentlich manchmal auch so mit geschlossenen Augen durch die Straßen und machst so den Test? Wenn jemand dann den Motor anlässt, dass du denkst, ich überprüfe mich mal.
Ja, es geht nicht auf den Straßen. Da ist so eine Kakophonie von allen möglichen Geräuschen. Da kriegt man überhaupt nichts mehr hin.
Nee?
Nee, aber es gibt ja öfter mal so
Übungsstrecken.
So Parkplatz-Spaziergänge, da kann man es machen, ja.
Ah, okay.
Ja.
Du so mit geschlossenen Augen, ab und zu mal gegen Laternenpfahl, boing, aber erkannt. Heute muss es das Auto von Andreas sein, was du hoffentlich gleich weißt, wenn Andreas seinen Motor anspringen lässt. Hallo Andreas.
Hallo.
Wo ist der Rest der Welt? Wo sind Sie?
Ich bin in Berlin-Schöneweide auf der Straße. Neben meinem Auto, Motorhaube offen, damit ich ihm die Sache ein bisschen erleichtern kann.
Ja.
Ich hoffe, er kommt drauf.
Ja, was haben Sie heute noch vor bei diesem schönen Wetter in Schöneweide?
Ach, ich muss ein bisschen Auto bauen, nicht dieses, aber Transporter ein bisschen ausrüsten.
Warum machen Sie das?
Weil das mein Beruf ist und ich das dafür brauche, Ladungssicherung etc.
Also auch trotzdem am Sonntag wirklich heute arbeiten?
Ja, sonst hat man ja keine Zeit für sowas. Da kommt man abends irgendwann nach Hause, nach Natur und dann keine Lust mehr, keine Zeit mehr.
Genau, dann
dafür
muss ja,
ist das Wochenende genau richtig.
Das ist jetzt
muss ja Sonntag herhalten, um kleinere Vorbereitungen zu treffen. Völlig
genau
normal.
So ist es.
Also Andreas, ich würde sagen, starte den Motor bitte.
Okay.
Ja.
Du hast schon so ein Bild, es hat vier Räder, eine Karosserie.
Ja, genau.
Sehr typisches Geräusch, könntest du drauf kommen.
Ja, genau. Ich habe auch, es ist noch ein bisschen verschwommen, deswegen kommen jetzt die drei Fragen. Wie alt ist denn das?
Im Baujahr 95.
Und aus welchem Land kommt die Marke?
Japan.
Und wie würdest du die Karosserieform bezeichnen?
Normale Limousine, Zweitürer, Heckklappe.
Normale Limousine, Zweitürer-Heckklappe, okay.
Kein Familienauto demnach vermutlich.
Naja.
Das ist so anstrengend.
Wenn ich das jetzt beschreibe, ist das schon wieder...
Nee, das...
Naja, eine Hilfe.
Ja, nee, es ist schon... also Limousine und Zweitürer ist natürlich super selten. Ne? Also normalerweise haben ja Limousinen entweder vier Türen. Also ich würde sagen, der 95er Japaner ist... Toyota Corolla.
Nein, leider nicht.
Mist. Sondern?
Leider nicht. Das ist ein Daihatsu Kuore.
Ach.
Das ist ja was ganz anderes.
Ja, also Limousine habe ich natürlich, Kuore ist ja Schrägheck. Ne?
Da hast du ja total daneben gelegen.
Naja, Schräg kann man da nicht wirklich dazu sagen. Also,
naja. Das ist ein Mittelding.
Also brauche ich da nicht viel zu sagen, aber ich habe gedacht, aufgrund des Motorgeräuschs.
Ja, das ist ein Dreizylinder, aber ich habe es nicht zusammengebracht. Also den Dreizylinder habe ich gehört, ne?
Andreas, jetzt wühlen Sie bitte nicht noch tiefer in der Wunde. Ich muss hier dann wieder in der Ecke stehen und Aufbauarbeit leisten und trösten und sagen, mach doch nichts, Brauner, war nicht so schlimm.
Macht sie aber gut,
Mal.
Andreas, macht sie wunderbar. Manchmal mache ich es mit Absicht.
Ich weiß. Und zugegeben, es ist ja auch schwer. Aber Respekt, manchmal kommt es ja wirklich raus.
Sie kriegen Buch von uns. Noch mehr Pleiten, Pech und Pkw. 111 neue kuriose Verkehrsunfälle. Alle glimpflich ausgegangen. Von Ulf Karg im Geramont Verlag erschienen. Bald bei Ihnen in Ihrem Bücherregal. Einen schönen Sonntag noch.
Super, herzlichen Dank.
Gute Fahrt.
Tschüss.
Danke, ciao.
So, und ist es jetzt ein Familienauto? Nein.
Nee. Ich hatte auch mal einen.
Also aber eine der wenigen Limousinen mit zwei Türen. Wir müssen auch noch was lernen hier.
Limousine, es ist keine Limousine.
Ach, er hat auch noch gelogen.
Nein, es ist zugegebenermaßen ein Mittelding. Aber er hat drei Zylinder.
Ach, du hast das so gut gemacht trotzdem. Ja. Ich bin stolz auf
vielen
dich.
Dank.
Wirklich.
Vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
Noch ein Bonbon oder ein bisschen Süßi.
Gib rüber.
Eine Sprudel könntest du auch
Gib
noch
rüber.
Haben. Hast du auch mal Papas Auto früher fahren dürfen und gleich was damit angestellt?
Mein Papa hatte gar kein Auto.
Hat er mal mit deinem Auto ist er gefahren und hat was angestellt?
Ich wollte ihn letztens mal fragen, ob er das endlich mal machen will. Und er sagt, macht er nicht.
Ja.
Er fährt jetzt kein Auto mehr in seinem hohen Alter.
Achso, ja, okay. Ja?
Also er will einfach nicht.
Ja.
Also wir sind irgendwie umeinander drum rumgekommen. Ich bin aber mit Opas Auto immer gefahren.
Ja.
Und da ist mir, ich glaube, da habe ich mal einen Satz Reifen ruiniert.
Verstehe.
Bremsplatte.
Ich kam gar nicht dazu. Meine Mutter hat immer nur gesagt, nee, heute ist schlecht. Du kannst es nicht nehmen. Ich habe gerade so einen guten Parkplatz.
Audienz beim Autopapst.
0331 70 99 111. Eine letzte Runde Audienzen beim Autopapst können Sie an dieser Stelle bekommen. Und angerufen hat auch der Peter. Hallo Peter.
Ja, hallo, hier ist der Peter.
Mhm.
Ja, ich habe ein Problem, was eventuell schon gelöst ist. Ich habe einen Audi A4 3,2 FSI, Baujahr 2005. So, ich hatte mal eine Panne 1965, bin schon etwas älter, mit dem Audi, mit dem Renault R8. Mhm. Und dann 2011 und auch 2012 mit diesem A4.
Und immer dieselbe Panne und über die Autos?
Ne, bei dem R8 war es die Kupplung. Ich sag nur, die ganze Zeit hatte ich nichts, aber dann eben hier mit diesem modernen, naja, 2005 sage ich immer noch modernen Auto, hatte ich mal wieder was. Mhm. Und zwar bin ich gefahren, allerdings volle Pulle, und hab dann getankt und dann sprang der nicht mehr an. Und den ADAC gerufen, alles, nichts gefunden, in die Werkstatt. 2 Tage haben die danach gesucht, weil die Elektronik oder dieser Fehler, Dingsbums, der hat da nichts angezeigt. Und dann haben sie es endlich gefunden, eine Zündspule war kaputt. Mhm. Beim zweiten Mal dasselbe, nur da war ich schon etwas schlauer, weil ich das ja schon mal
1965 hatte. Wo?
Nein, das war die Kupplung. 2012.
Wieder dasselbe, auch wieder die Zündspule kaputt. Jetzt die Frage, woran kann das liegen? Erstens, dass sie da nichts gefunden haben, war ja nichts im
Fehler. Ja, nee, also bei Zündspulen ist es wirklich manchmal kryptisch. Die reißen und haben dann bei hoher Temperatur, wenn der Motor heiß ist, beispielsweise irgendein Problem, dass sie eben die Zündspannung nicht mehr transformieren können. Da kann man es auch nicht messen. Und wenn es dann kalt ist, dann tritt der Fall nicht mehr auf. Und Zündspulen sind merkwürdigerweise jetzt in moderneren Autos häufiger mal kaputt. Früher war es nie ein Thema, da konnte man 20 Zündspulen im Regal haben, nie ging eine kaputt. Heute ist es echt Schüttware, braucht man öfter mal. Abhängig vom Zulieferer, nicht unbedingt von der Marke.
Peter. Ja?
Also ich würde mir keine Sorgen machen, vielleicht gelegentlich ab und zu mal eine Zündspule kaufen und ins Handschuhfach legen.
Schönen Sonntag noch.
Ja.
Tschüss. Was hat uns denn jetzt diese Panne von 1965 in der Falllösung geholfen?
Die war möglicherweise eine Fehlbedienung. Ja, weil
aber Peter, warum hat uns die jetzt geholfen?
Na, er wollte nur sagen, dass er eben jahrzehntelang keine Panne hatte. Und jetzt erst mit den modernen Autos nimmt die Pannenhäufigkeit wieder zu.
Verstehe.
Was aber statistisch übrigens nicht stimmt.
Nee, du bist hier gegen alles. Auch gegen meine mehr Freundlichkeit im Straßenverkehr. Angeblich in deinen Augen sind ja alle freundlich.
Naja.
Hallo Wiebke.
Hallo.
Finden Sie, dass alle immer freundlich sind im Straßenverkehr?
Nein.
Also machen Sie mit bei meiner Initiative für Mindestfreundlichkeit.
Also mit dem Blinken, das mache ich wirklich, aber auch nur, wenn ich das nötig finde, dass andere sehen müssen, dass ich jetzt da lang fahre.
Das ist ja häufig der Fall, wenn man irgendwo...
Ja, wenn keiner da ist, blinke ich auch nicht.
Aha.
Wenn der, also das, ja.
Es
ja,
ist
das
immer jemand da.
Um Strom zu sparen oder warum?
Grundsätzlich immer.
Ja.
Lächeln ist gut.
Ja.
Genau. Das Waldsyndrom, nicht? Wie man rein lächelt, so lächelt's raus.
Genau.
Wiebke, aber es gibt ja sicherlich einen Grund für diesen Anruf.
Mhm. Ich habe vorhin schon mal angerufen und da war dann aber gerade die Audienz vorbei und jetzt habe ich das aber nochmal geschafft. Und zwar habe ich erstmal gehört, dass ich heute die erste Frau bin, die anruft. Und zweitens, ich habe seit 2 Monaten ein für mich total neues Auto. Das ist ein Ford Fiesta.
Mhm.
Und der ist 2002 gebaut.
Mhm.
Vorher hatte ich ein Auto, was fast 30 Jahre alt war. Und nun habe ich gestern gesehen, also beim Fahren ist mir immer schon aufgefallen, dass es so komisch knackt. Und ich dachte mal, na, habe ich irgendeinen Steinschlag oder irgendwas? Und jetzt habe ich gestern gesehen, ich habe einen Sprung in der Windschutzscheibe vorne.
Mhm.
Schon ungefähr 5 mal 10 Zentimeter lang. Und jetzt weiß ich, dass ich das relativ schnell austauschen lassen muss.
Warum?
Weil das Reißen und oder bei der nächsten Erschütterung...
Röckelt ihr alles entgegen.
Quatsch. Ja, man darf nur nicht jeden Blödsinn glauben, den die Werbung einem ins Ohr einflötet.
Also was macht Wiebke?
Ich habe nämlich auch nur eine Haftpflichtversicherung und Eigenbeteiligung ist alles.
Ja, also pass auf.
Da ist jetzt meine Frage gewesen, ob ich das bei eBay oder sonst wo irgendwo beim Ford-Händler gucke, ob so eine Scheibe warte, bis mir alles entgegenkommt.
Das ist nicht so gut. Also das ist eine 2-Scheiben-Verbundglasscheibe, die wird einem nicht entgegenkommen, so geht's schon mal los. Ja, die Angst muss man nicht haben und ich würde mir im gut sortierten Auto-Ersatzteilhandel mit dem Hinweis darauf, ich habe keine Teilkaskoversicherung, eine Ersatzscheibe kaufen, die kostet für den Fiesta vielleicht 80 Euro. Und der Einbau kostet vielleicht dann nochmal 80 Euro und dann ist man ungefähr so unterwegs wie mit Selbstbeteiligung. Das Wiebke. War's.
Ja.
Schönen Sonntag.
Okay, nee, eine andere Frage noch. Ich habe jetzt meine Sommerreifen drauf und die klingen irgendwie anders als die Winterreifen. Ist das normal?
Ja.
Die klingen so panzermäßig.
Ja, die klingen anders. Sicher, wenn man die Laufrichtung zum Beispiel aus Versehen gewechselt hat, würde ich mir auch keine Sorgen machen. Schönen Sonntag.
Okay. Danke.
Tschüss.
Tschüss. Schön, dass dann in so einer Runde plötzlich auch jeder das Gefühl hat, er muss nochmal so irgendwas mit 30 Jahren.
Ja, du weißt doch, Patricia, wenn die erstmal dran sind, ne?
Ja.
Dann spult's.
Ja.
Die hier, die wir uns anrufen.
Ja? Damals in Klondike. Ja. Und ja, wir sagen Winke, Winke. Und unsere Namen sind
Patricia Pantel
und Andreas Kessler.
Wir freuen uns aufs nächste Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.